In Christus, geliebte Geschwister und Freunde. Das Schriftwort, welches der Leitgedanke unserer heutigen Bibelbetrachtung sein soll, ist einem Ausspruch des Apostel Paulus entnommen, wie wir bereits hörten, als er Abschied in Milet nahm und den Glaubensgeschwistern die kommenden Gefahren ankündigte. Wir kommen im Verlauf der Betrachtung darauf zu sprechen. Also, das Thema ist überschrieben, darum wachet. Schon aus dem alltäglichen Leben wissen wir, dass da, wo es zu wachen gilt oder auch etwas zu bewachen gibt, gleich ob es nun Menschen oder auch sonst irgendetwas Wichtiges betrifft, dieselben in einer Gefahr stehen. Auch finden wir den Aufruf dann, wenn es darum geht, etwas nicht zu verpassen oder zu versäumen. Diese Ermunterung und Ermahnung begleitet uns gewissermaßen ein ganzes Leben. Man könnte dazu ja viele Beispiele erwähnen. Wohl jedes hat schon erfahren, wie gut es in bestimmten Lebenssituationen war, diesen Hinweis zu beachten. Nun gilt dieser Aufruf aber nicht nur im alltäglichen Leben. Gerade in der Heiligen Schrift spielt er eine sehr bedeutende Rolle. Grundsätzlich dürfen wir auch festhalten, dass dieser Weckruf sich nicht auf eine bestimmte göttliche Haushaltung oder Personengruppe beschränkt. Solange es Menschen des Glaubens auf dieser Erde bzw. in diesem gegenwärtigen bösen Äon gibt, ist es notwendig, dass dieselben auf ein wachsames Verhalten hingewiesen werden. Menschen, die in lebendiger Verbindung mit Gott stehen, befinden sich auf dieser Erde in Fremdlingschaft oder, noch deutlicher ausgedrückt, in Feindesland. Von dieser Tatsache müssen wir ausgehen, ganz einfach deshalb, weil Satan der Gott dieses Äons ist. 2. Korinther 4, Vers 4. In seinem Machtbereich bewegen sich von Geburt an alle Menschen. Solange an diesem Zustand nichts geändert ist und ein Mensch nach Epheser 2, 2 wandelt gemäß dem Äon dieser Welt, solange kann er den Aufruf zu wachen nicht hören. Er hat kein Ohr dafür. Anders wird es, wenn Gott durch seinen Geist und durch sein Wort in ein Menschenleben hineinspricht, wie im Alten Testament und seit dem Kommen Christi es öffnet für seine rettende Botschaft und nach Galater 1, 4 aus dem gegenwärtigen bösen Äon herausnimmt. Ein solcher Mensch wirkt dann auf den Widerwärtiger wie ein Fremdkörper. Er passt eben nicht mehr in sein System. Denken wir an das Wort des Herrn Jesu in Johannes 17, Vers 16. Sie sind nicht von der Welt, so wie auch ich nicht von der Welt bin. Sagt doch Jesus selbst in Johannes 15, 25, sie hassen mich ohne Grund. Und aus diesem Grunde, so Johannes 17, 14, hasst sie die Welt, weil sie nicht von der Welt sind. Sie werden nicht gehasst, weil sie sich in der Welt ungebührend verhalten. Nein, gerade weil sie ein Leben nach Gottes Ordnungen führen wollen, sind sie Satan ein Dorn im Auge, könnte man sagen. Daraus erklären sich alle Anfeindungen und Verfolgungen und Versuche, einen Glaubensmenschen in irgendeiner Weise zu Fall zu bringen. Vielmehr sollte sich jeder Gläubige, auch wir, dieser Tatsache bewusst sein und die Notwendigkeit des Aufrufs darum wachet, bewusst vor Augen haben. Wie vieles an falschem Verhalten, Fehleinschätzungen von Situationen und so weiter könnten vermieden werden, wenn man diese Ermahnung überhaupt oder mehr beachten würde. Gott stellt die Seinen nicht in diese Welt und überlässt sie irgendeinem Schicksal, wenn man so sagen will. Nein, zu allen Zeiten gab und gibt er die notwendigen Hinweise zu rechtem Verhalten. So hatte zum Beispiel Gott in Israel dem Volk seiner Wahl, das er aus allen Nationen zu seinem Eigentumsvolk erwählte, Wächter gesetzt, die das Gesamtvolk oder auch Einzelpersonen aufrütteln musste und die sie auf Gefahren und wichtige bevorstehende Ereignisse aufmerksam machten. So lesen wir zum Beispiel in Jeremia 6, 17, ich habe Wächter über euch bestellt, die sagen, merket auf den Schall der Posaune. Also auf den maßgebenden Zeitpunkt. Aber die Antwort des Volkes lautete, wir wollen nicht darauf merken. Zu Hesekiel sagt Gott, Hesekiel 3,17, ich habe dich zum Hause, dem Hause Israel, zum Wächter gesetzt und du sollst das Wort aus meinem Munde hören und sie von meinetwegen warnen. Gott bediente sich also bestimmter Menschen, um sein Volk auf bestehende oder kommende Gefahren und Ereignisse aufmerksam zu machen. Wie wenige haben doch darauf geachtet. Ganz eindrücklich weist Jesus während seines Erdenlebens bei verschiedenen Gelegenheiten das Volk und im Besonderen seine Jünger darauf hin, dass sie wachen sollen. Zum Beispiel Markus 13, 33, hütet euch, wacht und betet. Es ging damals um den Zeitpunkt seiner Wiederkunft. Oder Lukas 21, 36, daher wacht bei jeder Gelegenheit flehend. Auch Petrus ruft die Gläubigen zum Wachsamsein auf. Wenn er in 1. Petrus 5, 8 schreibt, seid nüchtern, wachet, denn euer Gerichtsgegner, der Widersacher, wandelt wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlinge. Und nicht zuletzt Paulus, der Apostel der Nationen, spricht mit diesem Aufruf, wachet, ebenfalls zu verschiedenen Anlässen, die Herausgerufenen an. Vorweg nun drei Schriftstellen. Die erste, den Wandel betreffend, 1. Korinther 16, Vers 13, lesen wir, wachet, stehet fest im Glauben, seid mannhaft, seid standhaft. Eine zweite Stelle, die das Gebet betrifft, Kolosser 4, Vers 2, haltet an im Gebet und wachet darin mit Danksagung. Es ging darum, dass Gott eine Tür auftut, um über das Geheimnis Christi zu sprechen. Und eine dritte Stelle in Bezug auf unsere Erwartung. Dazu lesen wir in 1. Thessalonicher 5, 6, demnach sollten wir nicht schlummern wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Wir kommen noch später darauf zu sprechen. aus diesen nun erwähnten Schriftworten, einmal aus den Propheten, dann von unserem Herrn Jesus Christus, von Petrus sowie von Paulus sehen wir, wie in den verschiedenen Haushaltungen und zu verschiedenen Anlässen Gott die Gläubigen aufrüttelt zu einem wachsamen Leben. Zu schnell kommen wir nicht nur im natürlichen Lebensablauf, sondern gerade auch im Geistlichen in einen Gewohnheitszustand, sodass dieser Aufruf unerlässlich ist. Grundsätzlich dürfen wir als Auserwählte Gottes durch Christus nach Epheser 2,5 lebendig gemachtete und gerettete sein und somit herausgenommen aus dem Machtbereich der Finsternis. Wir dürfen dem Geist nach bereits eine neue Schöpfung sein. 2. Korinther 5,17. Das ist durch Gottes überströmende Gnade unsere Stellung, an der niemand, auch nicht der Widersacher, zu rütteln vermag. Denken wir zum Beispiel an Römer 8, 38, 39, denn ich bin überzeugt. Und dann führt er 10 Möglichkeiten auf, die uns eventuell von ihm wegbringen könnte, doch er sagt, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Immer wieder erfüllt doch diese Tatsache unsere Herzen mit größter Dankbarkeit. Aber solange wir uns auf dieser Erde befinden und durch unseren Körper mit der alten Menschheit verbunden sind, so lange stehen wir auch im Kampf mit allem, was im Zusammenhang mit eben unserem Menschsein steht. Und nicht nur das, wir befinden uns im Einflussbereich des Widerwärgers, dessen Kriegslisten uns bekannt sein sollten. Wir alle haben darin unsere Erfahrungen und sicherlich auch damit, wo wir vielleicht nicht wachsam waren. Gott stellt uns das Dürfen und durften alle glaubenden Menschen zu allen Zeiten und in jeder Lage erfahren, nicht mittellos sind in diesem Kampf. Er selbst gibt die rechten Waffen in die Hand und will uns lehren, sie recht zu gebrauchen. Dazu ist es aber unerlässlich, dass wir wach sind. Was nützen einem bestens ausgebildeten Soldaten die schönsten und modernsten Waffen, wenn er schläft? Wir hörten das Wort aus 1. Korinther 16, 13, das ganz überraschend zwischen persönlichen Anweisungen steht. Wachet! Steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid standhaft. Alles soll bei euch in Liebe geschehen. Wachsein ist die Voraussetzung, sonst können wir den Kriegslisten des Widerwärgers zum Opfer fallen. Wir sind Söhne des Tages, so lesen wir 1. Thessalonicher 5, 8, oder wir denken an Epheser 5, 8 und 9, denn einst wart ihr Finsternis, nun aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt wie Kinder des Lichts. Nur lebendige Machte können dazu ermuntert werden, weil sie in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott stehen dürfen. Wie tröstlich ist die Zusage im Psalm 121, 3, er wird nicht zulassen, dass dein Fuß gleite, der dich behütet, schlummert nicht. Ja, wir haben es mit einem lebendigen, stets wachenden Gott zu tun. So darf uns auch die Zusage, die Jeremia zum Beispiel erhielt, erfreuen. lesen wir Kapitel 1, Vers 12, ich werde über mein Wort wachen, es auszuführen. Die Kraft des geistlichen Wachseins ist in ihm, unserem treuen Gott, verankert. Aus uns Menschen ist dies nicht möglich. Wie deutlich merkten das die Jünger Jesu in Gethsemane, als ihr Meister sie bittet, wachet mit mir, steht Matthäus 26, 39, und als er zurückkam, sie schlummernd fand. Zu Petrus gewandt, sagt Jesus dann, das bekannte Wort, so vermögt ihr nicht eine Stunde mit mir zu wachen, wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung kommt. Der Geist zwar hat das Verlangen, das Fleisch aber ist schwach. Der ganze Vorgang wiederholte sich zweimal, immer mit demselben Ergebnis. Wie deprimierend, wenn man will und nicht kann. Aus solchen Begebenheiten sollten wir lernen und nicht wie die Jünger es aus menschlicher Kraft versuchen, sondern im Geist wachsam sein und darauf hören, was Gott uns in seinem Wort zu sagen hat. Zum Beispiel lesen wir in Johannes 6, 63, der Geist ist's, der lebendig macht. Das Fleisch nützt dabei überhaupt nichts. Klarer und eindeutiger können wir es nicht zum Ausdruck bringen. Gerade aufs Gebet bezogen ermahnt Paulus, wachsam zu sein. Demnach ist es also auch möglich, wenn man so sagen will, schlafend zu beten. In Kolosser 4, 2 lesen wir, haltet an im Gebet und wachet darin mit Danksagung. Immer und stets zu beten ist für den Apostel noch nicht unbedingt auch ein wachsames Gebet, sonst würde er diesen Zusatz nicht erwähnen. Wir wollen uns einmal die Frage stellen, führen wir ein im Geiste waches Gebetsleben? Wie schnell kann doch unser Gebet zur Routine werden, das war inhaltlich richtig sein kann und doch ohne geistliches Leben? Darauf hat es der Widerwärger angelegt, um uns kraftlos zu machen. Wollen wir deshalb diesen Zuspruch ernst nehmen und in Gottes untrüglichem Wort die Anweisungen auch darin beachten, wofür wir beten sollen? In Epheser 6, 18, 19 lesen wir, also im Anschluss an unsere sogenannte geistliche Waffenrüstung, bei allem Gebet und Flehen betet zu jeder Gelegenheit im Geist. In allem seid dazu anhaltend wachsam, auch im Flehen für alle Heiligen und für mich, so dass mir beim Auftun meines Mundes der rechte Ausdruck gegeben werde, um das Geheimnis des Evangeliums in Freimut bekannt zu machen. Gerade das kommt auch in der bereits erwähnten Stelle im Kolosserbrief zum Ausdruck, Kapitel 4, 2 und 3, nämlich, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftun, um über das Geheimnis Christi zu sprechen. Merken wir nicht immer wieder, wie der Widerwärger verhindern will, dass das Geheimnis des Evangeliums und das Geheimnis des Christus verkündigt wird. Wir können das jetzt nicht leider näher ausführen. Ich denke, es ist uns bekannt. Und Paulus uns gerade auch da zuspricht, im Gebet zu wachen. Die Ermutigung zu wachen in den Gebeten wird allgemein in der Wortverkündigung immer wieder angesprochen und mit Bibelstellen belegt, wie zum Beispiel Markus 14,38, wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung kommt, oder Lukas 21,36, daher wachet bei jeder Gelegenheit flehend. Das ist im Grunde auch richtig, aber gerade in den Gebetsanliegen, welche das Evangelium betreffen, das Paulus anvertraut wird zu wachen, wird von vielen Glaubensgeschwistern leider am wenigsten beachtet. Es ist die List Satans, in dieser Zeit der Verwaltung der Gnade gerade darin, den Blick der Gläubigen zu verschleiern, sie schläfrig zu machen, damit sie den herrlichen Inhalt des Evangeliums nicht erkennen und die damit verbundenen Gebetsanliegen. Möchten doch wir uns immer wieder ermutigen lassen, für solche Geschwister zu beten, dass auch sie diese herrliche Botschaft, welche unser Gott und Vater durch Paulus bekannt gemacht hat, erkennen dürfen. Paulus sah voraus, wie es um das Evangelium der Gnade Gottes bestellt sein wird, als er sich in Milet von den Ältesten der Epheser Gemeinde verabschiedete. Wir hörten eingangs schon den kurzen Zusammenhang in Apostelgeschichte 20. Er sprach von den Banden und Drangsalen, die ihn erwarten werden. Für die Gemeinde selbst sieht er in geistlicher Hinsicht schwere Zeiten kommen. Er kündigt ihnen an, wir haben es ja vorhin gehört, Vers 28 bis 32, dass schwere Wölfe unter ihnen eindringen werden, die das Herdlein nicht verschonen. Auch werden aus ihrer Mitte Männer aufstehen, die verdrehte Dinge sprechen, um die Jünger an sich zu reißen. Daraufhin ermahnt er sie, darum wachet. Was der Apostel den Vorstehern der Epheser Gemeinde voraussagte, traf bald ein. Und Paulus erwähnt die schmerzliche Erfahrung in 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, 15. Dieses wisst ihr, dass sich alle in der Provinz Asien von mir abgewandt haben. Sie unterlagen den geistlichen Mächten der Bosheit. Sie wurden deshalb nicht ungläubig, aber sie wandten sich von Paulus, das heißt seinem Evangelium, ab. Das ist die absolute Gnade. Eine überhimmlische Berufung und Erwartung beinhaltet. Und dies geschah bei solchen, die einen so herrlichen Brief, der die ganze Fülle dieses Evangeliums zum Inhalt hat, erhielten. Wir sehen, nicht der äußere Besitz, die Kenntnis, das Wissen sind ausschlaggebend, sondern ein lebendiges und waches, durch Gottes Geist bewirktes Beschäftigen damit und in die Tat umsetzen. Machen es möglich, darin zu stehen, und zwar in der gesamten Waffenrüstung. Deshalb ermahnt Paulus seinen geistlichen Sohn Timotheus. Im vorangehenden Vers 14, also bevor er ihn an den Abfall der asiatischen Gemeinden erinnert, das köstliche dir anvertraute bewahre durch Heiligen Geist, der uns innewohnt. Ich glaube, wir können uns den Kampf, in dem der junge Timotheus stand, kaum vorstellen. Und sein geistlicher Vater wusste bestimmt, warum er ihn oft flehend und beschwerend anredete: O Timotheus, auch wir möchten doch dieses köstliche Evangelium stets in unserem Herzen bewahren. Nur so ist es möglich, wachend darin zu stehen. Diese Wachsamkeit bezieht sich nun aber auch auf die uns angehende Erwartung, die mit diesem Evangelium verbunden ist. Wohl die meisten Hinweise auf Wachen und Wachsamsein beziehen sich auf die Erwähnung bzw. auf die Erwartung bzw. auf die Zukunft und die damit verbundenen Ereignisse. Und gerade auch da gilt es, aus Gottes Wort zu erkennen, worin dieser Aufruf für die Gemeinde seines Körpers besteht. Wie vielerlei Erwartungen werden doch leider unter den einzelnen Gläubigen dabei vermengt. Oft werden in der Wortverkündigung mit Worten Jesu, in denen er seine Jünger bzw. Zuhörer zum Wachsamsein im Blick auf die kommenden Ereignisse aufruft, die Gläubigen der Gnadenverwaltung angesprochen bzw. ermahnt. Dies kann zwar fürs persönliche Glaubensleben hilfreich sein, aber heilsgeschichtlich gesehen können wir nicht auf Ereignisse warten, die mit dem Erwartungsgut Israels zusammenhängen. Es wurde bestimmt schon manches durch das Gleichnis der 10 Jungfrauen aus seiner Gleichgültigkeit im Glauben aufgerüttelt und hat dadurch die Notwendigkeit, wachsam zu sein, erkannt. Oder wer wurde nicht schon innerlich von den Worten Jesu angesprochen, wenn er zum Beispiel Matthäus 24, 42 sagt: So wacht nun, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Dies wird dann ja noch verdeutlicht in dem anschließenden Gleichnis von dem Herrn, der seinen Sklaven seinem Besitz anvertraute. Diese Reden und Gleichnisse können uns persönlich etwas zu sagen haben. Ja, auch wir wissen weder Tag noch Stunde, wann unser Herr kommen wird, aber die Ereignisse, die darin angesprochen werden, stehen nun einmal in Verbindung mit dem Kommen des Herrn für sein Volk und die Nationen. Merken wir nicht oft, dass gerade am sich ausrichten an solchen Schriftstellen bei denen die kommenden Gerichtsereignisse geschildert sind, sich leicht der Gedanke einschleicht: Wie lange habe ich noch Zeit? Was muss vorher noch alles geschehen? Und was kann ich auch irdischerseits noch alles unternehmen? Man möchte eben gern wissen, wann es soweit ist. Dieser Gedanke wurde auch während des Erdenlebens Jesu laut. Aber er musste ihnen sagen, Lukas 12, 39, 40, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Stunde der Dieb kommt, würde er wachen. Daher seid auch ihr bereit, weil der Sohn des Menschen zu einer Stunde kommt, da ihr es nicht meint. Also auch auf die auf das Königreich wartenden wissen weder Tag noch Stunde, obwohl ihnen ihr Herr viele Zeichen des kommenden Tages gibt. Wir aber leben ganz im Glauben und nicht im Schauen oder Wahrnehmen. So ermahnt uns Paulus in 2. Korinther 5, 7. Gott hat uns keinerlei Anhaltspunkte in Bezug auf das Erwartende oder vor dem Kommen unseres Herrn für die Körpergemeinde sich noch zu vollziehende Ereignisse gegeben. Wohl wissen wir aus dem 2. Timotheusbrief, wo Paulus die letzten Zeiten anführt, aber trotzdem es ist kein konkreter Ausdruck darüber, wann es sein wird. Paulus sagt uns nur kurz und klar in 1. Timotheus 1, 10, auf seinen Sohn aus den Himmeln zu harren, Jesus, der uns aus des Zornes kommen bejagt, und das gleiche Römer 5, Vers 8, dass wir durch ihn vor dem Zorn gerettet werden. Darunter ist der Zorn die 70. Jahrwoche zu verstehen, beziehungsweise der Beginn des Tages des Herrn, 2. Thessalonicher 2, Vers 2 folgende. Dieser Tag des Herrn kommt uns nicht mehr, kann uns nicht mehr wie ein Dieb ergreifen, weil wir Söhne des Lichts und des Tages sind und uns unser Herr und Haupt Jesus Christus bereits vorher bei der Entrückung von dieser Erde zu sich genommen hat. Davon dürfen wir mit größter Dankbarkeit gegenüber unserem großen Rettergott und seiner überströmenden Gnade erfüllt sein, die uns zu Söhnen des Lichts gemacht hat. Was aber für Paulus nicht selbstverständlich ist, ist die Frage der Wachsamkeit und Nüchternheit. Sollten wir uns nicht immer wieder selbst die Frage stellen, ob wir im Blick auf das Kommen unseres Herrn wachsam und nüchtern sind? Danken wir unserem Gott und Vater dafür, dass dies zum Entrücktwerden letztlich nicht ausschlaggebend ist. In Vers 10, 1. Thessalonicher 5 lesen wir, ob wir wachen oder schlummern, wir zugleich mit ihm leben. Wie ganz anders ist dies im Gleichnis, ich habe vorhin schon erwähnt, der 10 Jungfrauen, wo nur die Wachsamen angenommen werden. Auch hier sehen wir den Unterschied der Wirkungsweise Gottes während der verschiedenen Haushaltungen. Bei uns geschieht die Rettung rein aus Gnaden, aber damit sollten wir uns im Blick auf unsere Erwartung nicht trösten oder gar gleichgültig werden. Paulus sagt uns ganz klar, 1. Thessalonicher 5, Vers 6, weil wir Söhne des Tages sind, sollten wir nicht schlummern wie die übrigen. Oder Römer 13, Vers 11, nur ausdrucksweise, da die Stunde da ist, aus dem Schlaf erweckt zu werden. Weiter sagt er, Begründungen in Römer 13, die Nacht ist vorgeschritten, der Tag ist nahe gekommen. Wir sollen die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Und in Vers 13, wie am Tage, lasst uns wohl anständig wandeln. In Epheser 4,4 lesen wir, dass alle Gläubigen, die zur Körperschaft des Christus gehören dürfen, ein Erwartungsgut haben. Dazu gehört auch, dass alle gemeinsam dem Herrn entgegengerückt werden. 1. Thessalonicher 4,17. Alle anderen Erwartungen sind unnüchtern. Darin wollen wir uns durch nichts und niemanden beirren lassen. Wie nun ein wachsames und nüchternes Verhalten im Blick auf diese gemeinsame Erwartung, aber auch auf das ganze Glaubensleben möglich ist, fasst Paulus ganz kurz zusammen, wenn er im 8. Vers 1. Thessalonicher 5 sagt, da wir nun Söhne des Tages sind, lasst uns nüchtern sein und den Panzer des Glaubens und der Liebe anziehen, samt dem Helm, welcher die Erwartung der Rettung ist. Noch ausführlicher wird uns dies ja in Epheser 6, 10 bis 17 aufgezeigt. nur durch das Anziehen und Anbehalten der gesamten Waffenrüstung Gottes werden wir befähigt, den Kriegslisten des Widerwärtigers gegenüber Stand zu halten. Wie schnell sind wir doch oft im Ablegen der erforderlichen Rüstung, weil sie unserem Fleisch zu unbequem ist. Auch da werden wir ermahnt in Römer 13,4, trefft keine Vorkehrungen für Begierden des Fleisches. Denken wir immer an das eingangs erwähnte, dass Glaubensmenschen in diesem von Satan beherrschten Weltsystem ein Fremdkörper sind. Sie sind nicht, haben wir gehört, von der Welt. Wir hörten im Zusammenhang mit der rechten Rüstung die drei Begriffe Glaube, Liebe, Erwartung. Und dieser Dreiklang sollte wesentlicher Bestandteil unseres Lebens in Christus sein. Erstens, ein Leben, das auf dem unerschütterlichen Grund des Glaubens steht. Zweitens, ein Wandel, der bestimmt ist von dieser in uns ausgegossenen Liebe. Und drittens, ein Leben, das im Wandel geprägt ist von freudiger Erwartung des Tages Jesu Christi. Das ergibt ein rechtes Wachsein. Den Philippern spricht Paulus dreimal zu, bis zum Tag Jesu Christi. Das ist unser Nahziel, Philipper 1,6, dass er, der unter euch das gute Werk angefangen hat, es bis zum Tag Jesu Christi auch vollenden wird. Und Vers 10, dass ihr prüfet, was wesentlich ist, damit ihr auf den Tag Christi aufrichtig und unanstößig seid. Und nochmal im zweiten Kapitel, 14, 15, tut alles ohne Murren und Schlussfolgerungen, damit ihr untadelig und ohne Arglist werdet, makellose Kinder Gottes, inmitten einer verkehrten und verdrehten Generation, unter welchen ihr wie Lichter in der Welt scheint und auf das Wort des Lebens Acht habt, mir zum Ruhm auf den Tag Jesu Christi. Zu diesen Schriftstellen, denke ich, brauchen wir keine weiteren Erklärungen geben. Sie sind so eindeutig und zeigen uns, wie das Leben eines im Glauben stehenden Menschen inmitten einer von der Finsternis geprägten Welt aussehen sollte. An Gottes untrüglichem Wort wollen wir uns in allen Dingen orientieren. Noch eine Ermunterung in Bezug auf das Wachsein erscheint mir sehr wertvoll, auch wenn sie nicht im Zusammenhang mit der heutigen Verwaltung der Gnade erwähnt ist. Der Herr Jesus bezeichnet diejenigen glückselig, die er bei seiner Ankunft wachend findet. Lesen wir in Lukas 12, 35-37. Glückselig sind jene Sklaven, die der Herr bei seinem Kommen wachend finden wird, so heißt es genau. Bestimmt können auch wir diese Worte als Ansporn für uns nehmen. Oder auch den Vers, den wir in Offenbarung 16, 15 lesen, glückselig ist, wer da wacht und seine Kleider anbehält. Zum Schluss möchte ich noch ein Wort aus Sprüche 8, 34 erwähnen. Glückselig der Mensch, der auf mich hört und indem er an meinen Türen wacht, Tag für Tag. Wollen auch wir solche glückselige Menschen sein, die in ständiger, lebendiger Verbindung mit ihrem Herrn sind und seiner Ankunft freudig und allezeit wachsam entgegensehen. Amen.